Immanuel Kants Aufforderung: Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, klingt 235 Jahre nach ihrer Veröffentlichung nicht gerade aufrüttelnd. Wäre da nicht dieses eine von Kant selbst hervorgehobene Adjektiv, das aus dem Satz herausleuchtet: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Weiterlesen, das möchten wir mit Ihnen hier bei RBB Kultur. Gemeinsam mit dem Literarischen Kolloquium holen wir Lesungen ins Radio und in den Podcast. Lesungen und Gespräche, die wegen Corona leider nicht live in der schönen Villa am Wannsee stattfinden können. Es begrüßt Sie ganz herzlich Nadine Kreuzhaler. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Peter Schneider sprechen kann, der auch im LCB hätte lesen sollen aus seinem neuen Buch Denken mit dem eigenen Kopf. Peter Schneider, Schriftsteller aus Berlin, eine Leitfigur der 68er, der schon früh mit dieser Revolution und auch ihren Irrtümern ins Gericht gegangen ist. Lenz, seine Erzählung von 1973, hat diese Zeit schon aufgearbeitet, wurde zum Kultbuch. Viele Romane, Erzählungen und Essays folgten. Das Spektrum der Themen war und ist dabei sehr weit und vielfältig. Und 2008 hat er sich dann nochmal mit den 68ern speziell befasst in dem autobiografisch geprägten Band Rebellion und Wahn, eins der wichtigsten Bücher zum 40-jährigen Jubiläum der Bewegung. Nun also der Essayband Denken mit dem eigenen Kopf, Essays aus den letzten 30 Jahren. Und ich freue mich sehr, dass ich Peter Schneider jetzt am Telefon begrüßen kann. Guten Tag.
Guten Tag.
In diesen besonderen Zeiten, eben unter besonderen Umständen. Sie, Herr Schneider, sitzen in Ihrer Charlottenburger Wohnung und ich hier im Studio beim RBB. Wir telefonieren gerade miteinander und Sie haben sich netterweise bereit erklärt, sich selbst währenddessen aufzunehmen mit einem Aufnahmegerät und sich auf die Technik einzulassen. Wohin haben Sie sich dafür zurückgezogen in Ihrer Wohnung?
Ja, in meinen Arbeitsraum und ich muss sagen, das ist ja ganz vergnüglich. Ich habe jetzt eine ganze Menge gelernt bei diesen Interviews mit verschiedenen technischen Aufnahmeweisen. Und ja, ich würde sagen, der Abstand zwischen uns ist ja groß genug.
Das kann man so sagen, ja. Abstand ist geboten, Social Distancing. Vor ein paar Tagen sind Sie 80 geworden. Ich gratuliere noch nachträglich und wünsche Ihnen noch alles Gute. Wie haben Sie denn diesen besonderen Tag unter diesen besonderen Umständen gefeiert?
Naja, schade war schon. Also 80 ist dann doch was Besonderes. Ich habe alles abgesagt, aber dann haben doch einige Freunde bei mir geklingelt und haben mir sozusagen mit dem Fuß eine Flasche über die Schwelle geschoben. Und manchmal habe ich sie dann auch in den Garten eingeladen, damit sie wenigstens mal mit mir anstoßen können. Wenn es dann 3 wurden oder 4, dann habe ich immer den Ersten, der gekommen war, gebeten, sofort die Wohnung zu verlassen. Hm. Und alle haben sich dran gehalten. Ja, so lief mein Geburtstag ab.
Das haben Sie sich bestimmt ganz anders vorgestellt. Ja. Sie sind ja jemand, der immer auch das aktuelle Zeitgeschehen begleitet und kommentiert, sich einmischt. Das ist auch nachzulesen in Ihrem neuen Buch »Denken mit dem eigenen Kopf«. In den gesammelten Essays eben aus 30 Jahren, die meisten erschienen in deutschen Tages- und Wochenzeitungen und Magazinen, ein großer Teil davon aber auch in der New York Times. Als einer, der immer so nah dran ist am Zeitgeschehen, wie erleben Sie denn gerade diese Zeit? Wie blicken Sie darauf?
Ja, ich halte mich ein bisschen zurück, weil ich sehe mit ziemlichen Schaudern, was so viele meiner Kollegen verzapfen. Die wünschen sich dann das Ende des Kapitalismus, das Ende des Neoliberalismus, die neue Wärme, die über die Menschheit hereinbricht. Also das alles glaube ich nicht. Ich glaube, dass vieles weitergeht, wenn der erste Impfstoff gefunden ist. Menschen neigen dazu, zu vergessen. Allerdings muss ich schon sagen, eine Gelegenheit wäre es ja schon, diesen Finanzkapitalismus neu zu überdenken. Aber ich zweifle daran, dass die Gelegenheit ergriffen wird.
Wenn ich das mal so sagen darf, ich meine, Sie selber gehören ja nun auch zur sogenannten Risikogruppe. Da gehen Sie ja bestimmt auch noch mal ganz anders mit dem Coronavirus, mit der Bedrohung um, als jetzt ich zum Beispiel.
Das mag wohl so sein, aber wissen Sie, man merkt sehr deutlich an dieser Gelegenheit, wie verschieden also die Temperamente sind, die Charaktere. Mhm. Ich habe Freunde, die gehen überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Ich kann das verstehen. Ich bin nur anders. Also ich gehe jeden Tag aus dem Haus, mindestens zum Einkaufen und auch mal spazieren. Und ich tue das, was mir vernünftig erscheint. Allerdings höre ich tatsächlich auf die Wissenschaft. Ich bin sehr geneigt, diesen Leuten, die sich allerdings auch streiten, und das muss so sein, diesen Leuten zu glauben. Ich muss Ihnen sagen, ich finde es völlig in Ordnung, wenn ich jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten sterben sollte. Hauptsache, es ist kein übler Tod.
Na, das hoffen wir doch wohl alle nicht, dass das so schnell passiert. Der Bundespräsident hat Ihnen sogar zum Geburtstag gratuliert, zum Runden. Das hätten Sie sich wahrscheinlich nicht träumen lassen, als einer der Wortführer der 68er 1973 mit Berufsverbot belegt. Sie konnten damals nicht Lehrer werden, wurden stattdessen Schriftsteller. Was bedeutet es Ihnen heute, dass Ihnen der Bundespräsident zum Geburtstag gratuliert?
Ja, das hat mich sehr gefreut, allerdings auch nicht so sehr gewundert, weil jemand wie Steinmeier ist ja selber ein halber 68er. Vielleicht ist er damals nicht so im Rampenlicht gestanden, aber natürlich hatte der dafür auch Sympathien, ist geprägt worden. Sicherlich auch von den Irrtümern, von denen ich ja viele aufgezählt habe. Ich habe mich sehr gefreut über den Brief.
Reden wir mal über Ihr aktuelles Buch, Denken mit dem eigenen Kopf. Ihrem Buch vorangestellt ist der schöne Satz: Wenn man so will, stellt dieses Buch eine Art Bildungsroman meines Verstandes dar. Und weiter: Dieser Vorschlag ergibt nur Sinn, wenn man bedenkt, dass der Verstand noch von ganz anderen Kräften regiert wird als vom Verstand. Was sind denn das für Kräfte, die da wirken?
Ja, das sind die Emotionen, das ist die Umgebung. Das sind die Geliebten oder die Frau, die Kinder. Also ich glaube, es gibt überhaupt kein Denken, ohne dass diese Einflüsse eine gewaltige Rolle spielen. Und ich habe sie auch manchmal ganz bewusst aufgezählt. Ich habe zum Beispiel in dem Buch, das Sie vorhin erwähnt haben, Rebellion und Wahn, also diese Auseinandersetzung mit 68, habe ich das mal aufgeschlüsselt, wie dreckig es mir persönlich damals ging, wie unglücklich meine Liebesgeschichte verlief, wie verzweifelt ich war, eigentlich nah am Selbstmord. Und natürlich spielt das auch beim Denken und beim Niederlegen dieses Denkens eine Rolle. Ist es gut, wenn man sich als Intellektueller darüber Rechenschaft gibt, weil es ist auch eine Art Ehrlichkeit gegenüber dem Leser.
Es geht Ihnen ja darum, Denkvorstöße und Irrtümer der letzten Jahre kenntlich zu machen, wie Sie sagen, in dem Buch, und vor allem auch kenntlich zu machen, wie andere darauf reagierten. Sie reflektieren da Essays aus 30 Jahren, Sie versehen sie mit neuen Notizen, die Sie alle in den letzten Monaten geschrieben haben, greifen aber auch auf alte Aufzeichnungen, Notizen zurück.
Ich fand das nur lohnend, wenn man aus der heutigen Sicht noch etwas zu diesen älteren Texten sagt und sie in Spannung mit dem Jetzt bringt, was aus mir geworden ist, wie ich inzwischen denke. Ich habe ja nicht nur meine eigenen Irrtümer beleuchtet, sondern eben auch die von vielen Kollegen, darunter Peter Hanke in Sachen Bosnienkrieg. Also es dreht sich die ganze Zeit um das Thema, wie gehen wir eigentlich mit unseren Irrtümern um? Und sind Irrtümer, wenn sie bekannt werden, nicht etwas außerordentlich Wichtiges? Und ich habe das Gefühl, die meisten Intellektuellen sind einfach nicht bereit zuzugeben, dass sie sich geirrt haben. Das kann man ja an Peter Handke studieren. Es ist ja nun so offensichtlich wie nur irgendwas, dass er sich da verrannt hat mit seiner Stellungnahme in Bosnien. Er hätte doch den Nobelpreis wirklich zum Anlass nehmen können, zu sagen, ich war da auf einer ganz anderen Schiene, ich habe eine ganz andere begrenzte Sicht gehabt, es tut mir leid, nichts davon. Ein Genie wie Handke kann sich nicht irren. Und ich halte es einfach für die Pflicht von Intellektuellen, sich dieser eigenen Irrtümer anzunehmen, sich für sie zu interessieren, sich ihnen zu stellen. Weil nur aus den Irrtümern lernt man, aber nur aus erkannten Irrtümern.
Sie sagen, einer Ihrer größten intellektuellen Schocks, also Ihres Lebens, war eben die Erfahrung, dass sich so viele intelligente Köpfe, wie Sie sagen, diesem Mao-Kult angeschlossen haben in den 68ern. Andere verfielen der Gewalt und gingen in den Untergrund, gründeten die RAF. Wenn man so will, ist das ja eins Ihrer großen Lebensthemen, oder?
Ja, dieses ganze Buch, dieses neue Buch ist ja ein Versuch, an einigen Beispielen zu zeigen, wie man tatsächlich mit dem eigenen Kopf denken kann. Das heißt durchaus auch gegen den Strom schwimmen, sich fragen, der andere da, dem ich zuhöre, hat der überhaupt selber recherchiert? Beschreibt er die Fakten richtig? Zieht er aus den Fakten auch die richtigen Schlüsse oder völlig übertriebene ideologische Schlüsse und so weiter? Das Denken mit dem eigenen Kopf führe ich gegen etwas anderes an, das in meinen Augen immer mehr überhand nimmt, nämlich das Gruppendenken, den Groupthink, wie das auf Englisch heißt. Und ich glaube, dass dieses Gruppendenken eine enorme Macht inzwischen hat durch das Internet, dass die Leute es wichtiger finden, ob sie mit ihrer Gruppe, den Führern in dieser Gruppe übereinstimmen oder ob sie auch mal gegen dieses Gruppendenken gehen und damit vielleicht auch ausgeschlossen werden. Und ein Beispiel, das Sie jetzt gerade benannt haben, ist eben für mich das, was ich selber den großen Schock meines Lebens nenne. Wie so viele meiner Freunde und nicht so guten Freunde plötzlich ab dem Jahr 70 eigentlich in einer von diesen drei Mao-Parteien, Mao-Zedong-Parteien, KPD-Parteien verschwunden sind. Und das waren teilweise die klügsten und belesensten Leute, die ich damals kannte. Und wie kann sowas passieren? Wie können Intellektuelle sich derartig dramatisch irren? Und kaum einer, bis auf ganz wenige Ausnahmen, hat darüber geschrieben, was damit mit ihm los war.
Ein anderer großer Irrtum, den Sie ansprechen, ist ja, wie Intellektuelle in Ost- und Westdeutschland den Mauerfall bewertet haben, auch Sie selbst. Also Sie hielten ihn schon früh für möglich, wünschten ihn sich aber nicht. Ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle mal etwas hören aus Ihrem neuen Buch. Sie haben ja zwei Lesungen vorbereitet, zwei
Sehr gerne.
Stellen.
Ich schlage mal gerade das Buch auf. Ich muss vielleicht nur ganz kurz was zur Methode sagen. Also das ist in dem ganzen Buch so, ich zitiere aus einem Essay, den ich für wesentlich halte und mache dann aus der heutigen Zeit Anmerkungen dazu und über den Streit, der damals entstanden oder der immer noch fortgeführt wird. So ist das aufgebaut. Ich lese erstmal ein Stück aus dem historischen Essay, der damals in der Taz stand, 91, und dann noch eine Bemerkung hintendran. Der erstaunliche Konsens der meisten west- und ostdeutschen Intellektuellen gegen die Wiedervereinigung verdient einen kleinen Exkurs. Nicht zuletzt deswegen, weil ich selber bis genau drei Wochen vor dem Fall der Mauer diesem Konsens anhing. Wie Günter Grass und andere Kollegen sah ich in der deutschen Teilung eine unmittelbare Folge des Hitlerkrieges, eine historische Strafe sozusagen, mit der die Deutschen sich nun einmal abzufinden hatten. Wer die Teilung in Frage stellte, entlarvte sich nach dieser Lesart als Revanchist und unverbesserlicher kalter Krieger, der die Lehren der Geschichte ignorierte. Dabei hätte uns doch auffallen können, dass das Denkverbot in Sachen deutscher Einheit auf einer höchst einseitigen und eigensüchtigen Geschichtsinterpretation beruhte. Denn warum war eigentlich die Bereitschaft, für die deutsche Schuld in Gestalt der Teilung zu büßen, vornehmlich bei den Westdeutschen anzutreffen, die ja gar nicht büßten und mit der Teilung prächtig lebten? Und warum weigerte sich das Volk der Ostdeutschen, mit Ausnahme ihrer privilegierten Intellektuellen, so beharrlich diese angebliche Strafe der Geschichte anzunehmen? In Wahrheit war die Teilung Deutschlands keineswegs eine direkte Folge des Hitlerkrieges gewesen, sie war eine Folge des Kalten Krieges und der aufbrechenden Widersprüche zwischen den Alliierten. Und sie betraf keineswegs nur Deutschland, sondern ganz Europa. Und warum sollten zum Beispiel die Polen, die auf der Seite der Sieger gekämpft hatten, gemeinsam mit den Ostdeutschen hinter der Mauer für Hitlers Krieg büßen? Ich wurde im Lauf einer dreistündigen Bahnfahrt durch Kanada von meinen Einwänden gegen die Einheit kuriert. Mitte Oktober 1989 ergab es sich, dass ich mit 500 anderen Schriftstellern in einem Zug saß, der von Montreal nach Toronto fuhr. Vor den Fenstern war jenes farbenprächtige Schauspiel des Herbstwalds zu besichtigen, das man dort »The Peak of the Foliage« nennt. Davon bekam ich so gut wie nichts mit, da ich mein Abteil mit der aus der DDR stammenden Schriftstellerin Monika Maron teilte. In wenigen Minuten hatten wir uns einer deutschen Frage festgebissen. Monika Maron hörte sich meine Einwände gegen eine Wiedervereinigung geduldig an und nahm sie dann Stück für Stück auseinander. Sie wies mir nach, dass meine Argumente Glaubensartikel waren, die sich auf einen nie überprüften Konsens stützten. Und dann legte sie los. Während ihr Ferien in der Toskana macht, sollen wir hinter der Mauer für den Faschismus büßen und über den Weltfrieden wachen? Was fällt dir, was fällt euch eigentlich ein? Ich kann nicht behaupten, dass ich mir die Einheit wünschte, als ich in Toronto ankam, aber plötzlich hatte ich nichts mehr dagegen. Festzuhalten bleibt, hätten die Deutschen auf ihre Intellektuellen gehört, die Wiedervereinigung wäre nie zustande gekommen. Soweit dieser Artikel. Und jetzt ganz kurz noch ein Nachschlag in meiner Anmerkung dazu. Also es war ja davon die Rede, ich bin auf dem Rückweg von Toronto mit dem Zug und ich komme an in Boston. Jetzt lese ich davon eine Seite. 2 Wochen vor dem 9. November veranstaltete das Center for European Studies an der Harvard University zum 40-jährigen Bestehen der Bundesrepublik eine mehrtägige Konferenz über die Zukunft Osteuropas. Ich war zu dieser Konferenz eingeladen und wurde sogar 2-mal auf die Bühne gebeten. Befragt zu den Demonstrationen in Leipzig und Berlin gab ich Sätze von mir, die ich vorher nie gesagt oder geschrieben hatte. Ich stellte eine naheliegende Spekulation an. Wenn die Demonstrationen in Ost-Berlin weitergehen würden und Gorbatschow an seinem Versprechen festhielte, keine Panzer zu schicken, dann sei die Mauer nicht mehr zu halten. Und wenn die Mauer einmal offen wäre, wenn die Deutschen im Osten ihren Willen bekunden dürften und Gorbatschow immer noch keine Panzer schickte, dann wäre auch die Wiedervereinigung kaum mehr aufzuhalten. Nicht, weil ich mir das wünschte, betonte ich, sondern weil dies der unvermeidliche Gang der Dinge sei. Die beiden Deutschlands befänden sich in der Lage eines stark gealterten Liebespaars, das sich vor einem halben Lebensalter einmal ein Heiratsversprechen gegeben hatte und durch den Kalten Krieg gehindert worden sei, dieses Versprechen einzulösen. Das Versprechen sei sogar in der Verfassung der BRD festgeschrieben. Deswegen könne sich der westdeutsche Bräutigam nicht darauf herausreden, er habe es sich anders überlegt, die Braut gefalle ihm nicht mehr. Du wolltest mich doch immer, werde die ostdeutsche Braut sagen, und jetzt kannst du mich endlich haben. Ein guter Teil der Zuhörer im Saal brach in Lachen aus, nicht so die deutschen Kongressteilnehmer. Und was sie dann alles zu mir sagten, das können Sie im Buch nachlesen.
Danke, Peter Schneider, aus seinem aktuellen Buch Denken mit dem eigenen Kopf. Jetzt blicken Sie ja auf eine über 50-jährige Karriere des Schreibens zurück. Sie haben ja auch viel Belletristik geschrieben. Letztes Jahr erst haben Sie sich mit Vivaldi beschäftigt, einen Roman geschrieben, Vivaldi und seine Töchter. Davor haben Sie auch Ihr Verhältnis zur eigenen Mutter, den frühen Tod Ihrer Mutter, Sie waren gerade 8, als sie gestorben ist, verarbeitet. Sie sind mit der Erzählung Lenz bekannt geworden, mit der 68er Aufarbeitung und der Mauerspringer. Das war eine prophetische Ost-West-Geschichte. Die brachte Sie ja in die USA, also öffnete Ihnen da die Türen. Sie wurden Gastprofessor an vielen amerikanischen Universitäten. Also welche Bedeutung nimmt denn bei Ihnen selbst die Prosa ein?
Also international ist der Mauerspringer immer noch das bekannteste. Und hier bin ich eher immer noch der abtrünnige 68er, auch der Renegat für viele, der vieles verworfen hat, was 68 oder vor allen Dingen dann 70 gemacht und gedacht wurde. Eigentlich wollte ich überhaupt nie Prosa schreiben. Also das einzige Prosastück, das mich von früh an begleitet hat und wie ein Gebet, in den tieferen Schichten des Gedächtnisses saß, war dieser Lent von Georg Büchner. Den habe ich mir auch nie ausreden lassen, auch nicht während der radikalsten Zeit. Aber eigentlich wollte ich immer nur Theaterstücke schreiben, also die größten literarischen Eindrücke in meinem jungen Leben, 14, 15, 16, das waren alles Theaterstücke. Und irgendwie bin ich damit kläglich gescheitert. Ich weiß nicht, wie viele Theaterstücke in der Schublade, die alle nie aufgeführt wurden. Eines ist mal in München aufgeführt worden, hat dann niemand mehr angefasst. Das ist so eine von den gar nicht so wenigen Unglücksgeschichten meines literarischen Schaffens. Und dann war ich ja völlig überrascht, dass der Lenz eine solche Wirkung entfaltete. Ja, und man passt sich dann auch ein bisschen den Wünschen der Leser an. Mit anderen Worten, die haben praktisch gesagt, schreib du mal weiter Prosa und lass das mit dem Theaterstück.
Drehbücher haben Sie aber auch geschrieben.
Ja, und habe ich sehr gerne getan. Auch der Vivaldi ist ja ursprünglich ein Drehbuch gewesen. Und das Ganze ist ja entstanden aus meiner Freundschaft mit Michael Ballhaus, der unbedingt hatte mir gesagt, solange er noch was sehen kann, er will noch einen Film machen mit der Musik von Vivaldi, zur Person von Vivaldi. Und dann fing ich an und machte mich auf den Weg nach Venedig. Bis heute ist ja aus dem Film nichts geworden. Aber dieser geweihte Priester, der hat das erste Frauenorchester Europas, der Welt, gegründet. Also ein ganz toller Stoff. Das Buch läuft ja sehr gut.
Darüber könnten wir jetzt sogar noch eine eigene Sendung machen. So viel Zeit haben wir leider gar nicht mehr. Wo Sie gerade von Vivaldi und Musik gesprochen haben, Sie haben ja auch als Kind und Jugendlicher Geige gespielt und sie dann irgendwann aus der Hand gelegt. In einem Interview haben Sie gesagt, damals dann auch in dieser Revolution und in diesen Zeiten, in diesen politischen, da hat man einfach auch nicht mehr Geige gespielt. Gehört das vielleicht auch mit zu einem Ihrer Irrtümer, dass Sie die Geige irgendwann zur Seite gelegt und nicht mehr gespielt haben?
Ja, würde ich Ihnen sofort zustimmen. Und jetzt ist ja die richtige Zeit, die Corona-Zeit, nochmal solche alten Leidenschaften wiederzubeleben. Ich habe auch die Geige mal wieder hervorgeholt. Ich kann mein eigenes Gekratze nicht ertragen. Ich habe mal sehr gut Geige gespielt und ich weiß nicht, wie ich da wieder hinkommen soll. Also ich gebe mir noch ein paar Chancen, ein bisschen Geduld habe ich noch.
Okay, das klingt doch gut. Ich würde gerne, dass Sie noch eine Stelle lesen aus Ihrem Buch, dem aktuellen Essayband Denken mit dem eigenen Kopf. Bitte, Peter Schneider.
Das ist jetzt ein Stückchen aus dem Schlussessay, der noch nirgendwo veröffentlicht ist, außer in diesem Buch. Mit welchem Kopf denkt man, wenn nicht mit dem eigenen? In den Jahrhunderten vor Kant war die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man nicht mit dem eigenen Kopf dachte, wenn man dachte. Wer im Mittelalter sagte, dass sich die Sonne um die Erde drehe, wiederholte nur, was ihm die Kirche vorsagte. Und die Strafen waren hoch, wenn man dieser Meinung widersprach. In demokratischen Gesellschaften sind die klassischen Behinderungen freien Denkens per Verfassung abgeschafft. Nicht von ungefähr garantieren die meisten westlichen Verfassungen gleich im Artikel 1 die Meinungsfreiheit, weil dieses Recht die Basis aller anderen demokratischen Freiheiten ist. Nur dank der Meinungsfreiheit ist gesichert, dass gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Fehlentwicklungen benannt und korrigiert werden können. Aber woher weiß der einzelne Bürger eigentlich, dass er sich tatsächlich seines eigenen Verstands bedient, wenn er sich in einer freien Gesellschaft eine Meinung bildet? Bin ich in einer vernetzten Welt überhaupt in der Lage, meinen Verstand zu benutzen, ohne dass ein anderer mir seine Hilfe anbietet oder aufdrängt? Soll ich deswegen nur noch Meinungen vertreten, zu denen ich in mönchischer Abgeschiedenheit gelangt bin? Nein, so einen Unsinn hat Kant mit seinem Appell an den eigenen Verstand nicht gemeint. Keineswegs will Kant uns ausreden, uns der Meinung, dem Rat oder dem Projekt eines anderen anzuschließen, gesetzt, dieser andere bediene sich dabei seines eigenen Verstandes. Ob der andere das tut, kann ich nachprüfen, indem ich frage, auf welche Beobachtungen oder Fakten gründet der andere seine Meinung, seinen Rat, sein Projekt? Hat er aus seiner Beschreibung der Fakten richtige Schlüsse gezogen? Nehmen wir als Beispiel den Satz, in der BRD herrscht inzwischen eine Gesinnungsdiktatur. Bis hierher und nicht weiter.
Peter Schneider, Denken mit dem eigenen Kopf. Vielen Dank. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 360 Seiten. Peter Schneider, ich wünsche Ihnen, dass Sie gut durch diese seltsame Zeit, durch diese Corona-Zeit kommen weiterhin. Und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Weiterlesen in Kooperation mit dem Literarischen Kolloquium Berlin beim RBB. So holen wir Lesungen, die wegen Corona leider ausfallen müssen, und auch Gesprächsrunden ins Radio und auf die Podcastbühne. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.